Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Das monumentale Bismarck-Denkmal in Hamburg ist seit Jahren in der Diskussion. Jetzt ist ein Ideenwettbewerb für Künstler ausgeschrieben worden. Man will das Denkmal kontextualisieren. Dazu gleich mehr von Hamburgs Kultursenator Carsten Broster. Und wir gehen ebenfalls in Hamburg in eine ziemlich politische Ausstellung über Sand, ein inzwischen sehr begehrter Rohstoff. Aber zuerst geht es um diese Frau.
Ich mache keine Kompromisse, das kann ich nicht. Da gibt es für mich keine Halbheiten.
Die Schauspielerin und Sängerin Eva Maria Hagen hat das gesagt. Heute wurde bekannt, dass sie im Alter von 87 Jahren gestorben ist. Wir wollen sie gleich würdigen, zusammen mit Regisseur Leander Hausmann, der sie kannte. Kein Wohlfühlgeplänkel, anders als der Titel vermuten lässt. Dideldumm, Wolf Biermann zusammen mit Eva Maria Hagen. Und die sollte eigentlich Maschinenschlosserin werden. Doch es kam bekanntlich anders. Nach ihrer Lehre im Bahnbetriebswerk in Wittenberge begann sie ein Schauspielstudium in Ostberlin und mit nur 19 Jahren debütierte sie dann unter Bertolt Brecht am Berliner Ensemble. Und bald wurde Eva Maria Hagen auch zum DEFA-Star und galt als Brigitte Bardot des Ostens. Wie heute bekannt wurde, ist sie am Dienstag im Alter von 87 Jahren in Hamburg gestorben. Gleich erinnern wir mit dem Regisseur Leander Hausmann an sie. Aber zuerst fasst Maria Ossowski die wichtigsten Stationen im Leben von Eva Maria Hagen zusammen.
Sie war eine Vertriebene aus Hinterpommern, noch brünett, als sie unter der Regie von Bertolt Brecht am Berliner Ensemble debütierte. Eva Maria Hagen über den Dichter und Regisseur, dessen Werke sie bis heute begleiten.
In dem Moment, in der Zeit habe ich es wohl nicht so begriffen, dass es ein großer Moment war, ihn zu treffen, kennengelernt zu haben. Später, im Nachhinein, habe ich dann doch festgestellt, dass er mir die Richtung vorgegeben hat. Seine Lieder sind in mir alle, seine Texte, ich kenne alles, seine Lieder liebe ich.
Warum bist du so Surabaya Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so.
Die Liebe war und ist Ansporn, Lebendigkeit und Glück in ihrem Leben. Die Liebe zu ihren Männern, die berühmtesten waren Wolf Biermann und Peter Hax, die Liebe zu ihrer Tochter Katharina, kurz Nina genannt, die sie bereits mit 20 bekam, und zu ihrer Enkelin Cosma Shiva. Eva Maria Hagen war in den 50ern und Anfang der 60er eine Ikone in der DDR. Für ihre Filme musste sie die Haare blondieren, bis sie ihren Traummann traf. 1965 bei einem Konzert in Halle, Wolf Biermann.
Da hat er mir dann ganz viele Lieder vorgespielt und ich war hingerissen. Ich dachte, wo kommt der von einem anderen Stern? Und war sofort entflammt. Und ich war davon überzeugt oder war es gewohnt, dass wenn mir einer gefällt, ich dem auch gefiel.
Partei und Stasi waren alarmiert, hofften auf ein Strohfeuer der Leidenschaft, aber weit gefehlt. Also bekam Eva Maria Hagen keine Filmaufträge mehr.
Liebesentzug des Staates, aber nicht des Volkes. Ich bin dann durch die Städte getingelt und habe wunderbare Rollen gespielt. Es war eine Herausforderung. Ich habe sehr viel gelernt, denn Wolf Biermann hat da auch immer sich ein bisschen mit eingemischt. Und ja, es war sehr abenteuerlich und sehr erfüllt auch das Leben und lebendig. Ja, ich bin sehr froh, dass ich auch diese Erfahrung machen konnte. Ich glaube, ich habe immer das Beste daraus gemacht.
Sie folgte Wolf Biermann sowie Mutter und Tochter in den Westen nach Hamburg. Und wie viele DDR-Flüchtlinge aus dem künstlerischen Bereich ging es ihr zunächst schlecht. Sie war schockiert.
Dieser ganze Kitsch und die Kaufläden voll. Wer braucht denn das alles und diese vielen Sorten im Essen? Und also das hat mich schon sehr verunsichert und mir Zeit und Nerven geraubt. Wahrscheinlich das erste Mal hatte ich Depressionen. Aber das ist dann auch bald verschwunden, denn ich habe das Glück gehabt, gleich am Schauspielhaus in Hamburg Brecht spielen zu können und dann noch unter der Regie von Giorgio Strehler. Und dann spielte ich bald in Düsseldorf die Kameliendame. Also ich hatte dann auch wieder Glück, ja. Und Wolf Biermann hat mir natürlich enorm geholfen. Der ist mit mir Tournee gegangen. Ich habe seine Lieder und dann die Lieder, die wir im Laufe des Lebens gesammelt hatten, aus den verschiedenen Sprachen. Ja, und das war mein großes Glück.
Denn wie man sich bettet, so liegt man. Es deckt einen da keiner zu. Und wenn einer tritt, dann bin ich es. Und wird einer getreten, dann bist du.
Mit ihren Büchern, ihrer Autobiografie Eva jenseits vom Paradies, den Liebesbriefen an Peter Hacks, mit Filmen, mit Chansonabenden ist Eva Maria Hagen eine faszinierende Künstlerin. Ein Leben, dem Fortuna hold war.
Es gibt so viele Menschen, auch genauso talentiert und hübsch, wie ich es damals war. Ich hatte nur das Glück, Fortuna hat mir ab und zu immer mal wieder aus ihrem Füllhorn was zugeschmissen.
Da hört man ihr herzhaftes Lachen nochmal und sie klingt, ja, für einen Star ganz schön demütig und bescheiden. Als einzigartiges Multitalent hat sie Kulturstaatsministerin Claudia Roth heute gewürdigt. Der Regisseur Leander Hausmann ist jetzt am Telefon. Er hat Eva Maria Hagen gekannt und mit ihr 2009 die Komödie Dinosaurier gegen uns seht ihr alt ausgedreht. Guten Abend.
Guten Abend.
Können Sie sich erinnern, wann Sie Eva Maria Hagen das erste Mal gesehen oder irgendwie wahrgenommen haben?
Also wir kommen ja alle aus demselben Stall irgendwie. Also mein Vater war ja in dieser Biermann-Clique in gewisser Weise involviert, ja in allem, was sich sozusagen gegen den Staat damals gewendet hat, in Künstlerkaschemmen, Künstlerclubs und so weiter. Und da ging es hart und lustig zu, kann man sagen. Dagegen sind wir heute Waisenknaben. Da habe ich natürlich immer schon mal am Rande sie mitbekommen, aber natürlich dann, als ich sie gecastet habe für meine Komödie nach Lena Brake, Die Interessen der Bank sind nicht die Interessen, die Lena Brake hat, ein Remake von einem Film aus den 60ern. Da habe ich sie gecastet zusammen mit meinem Vater und die Chemie stimmte und ich habe sie engagiert.
Und waren Sie dann starstruck, wie man das heute so nennt, also dass Sie so ein bisschen befangen waren?
Also ich muss dazu sagen, dass ich mir wünschte, dass wir unseren Künstlern und vor allem unseren alten Künstlern mehr Respekt zu Lebzeiten erweisen und das nicht nachreichen, wenn sie tot sind. Ich hatte in dem Film ja eine illustre Gesellschaft versammelt von Walter Giller über Nadja Tiller, Wolters und alle möglichen Stars, auch James Last in der Musik. Und damals hätte man die Möglichkeit gehabt, sie nochmal zu sehen und auch sie zu loben, wie man es jetzt tut. Aber dem ist nicht so geschehen und deswegen bin ich da auch, was das betrifft, etwas verbittert. Ich finde das schade, muss ich sagen. Denn ihre Performance war wunderbar und sie war ja eine extrem naive Person, also fast schon ins Kindliche, also wie sie ihre Rollen gesehen hat. Man musste sich um sie kümmern. Sie war faktisch hilflos, weil sie so in ihrer Rolle drin war und in dem, wie sie sich ausgeliefert hat, das war einzigartig, also weil sie auch so schön war, auch im Alter schlechthin und sich zwischen meinem Vater und ihr so fast schon, meine Mutter war immer dabei, aber fast schon eine Liaison ergeben hatte. Also meine Erinnerungen sind voller Wärme und Liebe und so weiter und ich nehme es der Akademie heute noch übel, dass sie diese Frau und diese Leute nicht haben über den roten Teppich gehen lassen. Vielleicht kommt der Film jetzt nochmal. Man kann sie sich nochmal angucken. Denn das war ihre letzte große, glaube ich, große Rolle. Ja, und in der sie wirklich alles gezeigt hat, was sie kann.
Dieses Schicksal hat sie ja gemein mit vielen Kulturschaffenden aus der DDR.
Ja, vielleicht sollten wir uns darüber mal Gedanken machen. Aber nicht nur aus der DDR. Also wir gehen zurzeit schlechthin mit unseren alten Schauspielern nicht so besonders gut um. Aber wir wollen ja an sie gedenken, wir wollen ja jetzt nicht bitter auf die Zeit schauen.
Sie ist ja die Mutter von Nina Hagen und die Großmutter von Cosma Shiva Hagen. Drei Generationen an berühmten Hagen-Frauen. Das erinnert mich irgendwie an die Thalbachs und ich finde keinen West-Pendant. Sind diese Biografien dieser Frauen irgendwie typisch für Frauen in der DDR?
Ach so, Frauen. Es gibt schon Pendants. Also,
ja, aber ich meine ja Frauen.
Die Schells, die Schells oder die Bennens, aber da sind ja auch Frauen dabei. Nein, das gibt es schon. Das ist einfach so, wenn man im Zirkus geboren ist, dann gibt es oft gar keinen anderen Weg für gar keine andere Chance für die Nachkommen, als im selben Wohnwagen zu leben und den Trick mitzumachen.
Und gerade haben wir gehört, dass sie ja den Liebesentzug des Staates beschrieben hat, aber eben nicht des Volkes. Was haben denn die Menschen so an ihr geliebt?
Also natürlich ihre Schönheit und ihre Unmittelbarkeit. Sie war ja auch durchaus politisch. Allein ihre Beziehung zu Wolf Biermann ist es ja. Und ich habe sie auch als politischen Menschen kennengelernt. Und der Film war ja auch, den wir zusammen gemacht haben, in gewisser Weise politisch. Die kleine Frau gegen die große Bank und so weiter. Und dass sie das aber auf sinnliche Weise und ohne Dogma und ohne Ideologisierung rübergebracht hat. Ich glaube, das mag man. Man mag als Zuschauer, mag man ja nicht belehrt werden. Sie hatte gar keine Zeit für jede Form von Belehrungstechnik in der Schauspielerei, weil sie so mit der Figur, mit dem Charakter, mit dem Leid oder mit der Freude oder mit der Sehnsucht des Charakters zu tun hatte, dass sie keine Zeit hatte, sich darüber Gedanken zu machen, wie sie das plakativ rüberbringt, sondern das war immer sehr menschlich, immer sehr vom Charakter her gedacht.
Ich finde auch besonders beeindruckend, dass sie so eindeutige Worte gefunden hat, also was ihr an der DDR nicht gefallen hat, natürlich Dissidentin war, zu Wolf Biermann nach Hamburg gegangen ist, aber dann eben nicht den Westen irgendwie verehrt hat, sondern eben auch Kapitalismuskritik, haben wir gerade eben gehört, oder Konsumkritik hatte. Ist das typisch für diese Generation der DDR-Dissidenten, dass sie sozusagen ja irgendwie zwischen den Stühlen saßen? Man hat ihnen ja dann auch nicht so zugehört im Westen.
Ich denke schon, dass es ja immer schon ein großes Missverständnis gab. Also, dass die Kommunisten oder die Linksdenkenden in der DDR nicht wohl gelitten waren, weil sie den real existierenden Sozialismus in Frage gestellt haben oder beziehungsweise ins Verhältnis zu dem gestellt haben, was da vielleicht auch geschrieben stand bei Marx und Lenin und sozusagen dieses Überläufertum dann vom Westen gedeutet wurde als Kapitulation des Kommunismus oder so. Ich glaube, das hat sie sehr verletzt. Also da fühlten sie sich auch schuldig. Das ist so, als ob man die Probleme der Religion oder der Ausübenden der Religion und deren Verhalten auf das Christentum zurückführt. Also man kann Christ sein, aber trotzdem die Kirche kritisieren. Und ich glaube, dieses Missverständnis, dieses Instrumentalisiertwerden, was auch der Thomas Brasch ja irgendwie immer mit sich herumgetragen hat, was ich auch selber so empfinde, ich glaube, das hat sie in hohem Maße gestört, denn Wolf Biermann war und ist natürlich irgendwie ein linksdenkender Mensch, aber ein Freigeist auf der anderen Seite auch. Und dieses Freigeistige, das möchte eben nicht instrumentalisiert werden. Und das hat sie, glaube ich, gestört. Und das stört viele Dissidenten von damals eben heute. Ja,
ja, danke schön, Leander Hausmann, für diese Worte.
Sehr gerne. Und ich bin natürlich auch sehr traurig, weil ich glaube, jetzt aus diesem Film lebt kaum noch jemand.
Ja, das kann ich nachempfinden.
Ja, und wir sollten uns wirklich zusammenreißen und die Chance ergreifen, die Lebenden zu ehren und das dann nicht erst nachzuholen, wenn sie tot sind.
Dann hoffen wir, dass das die Verantwortlichen hören. Die Schauspielerin, Sängerin, DDR-Dissidentin Eva-Maria Hagen ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Der Sommer vor 2 Jahren war der Sommer, in dem die Black Lives Matter-Bewegung weltweit Denkmäler vom Sockel stürzte oder zumindest die anzweifelte, die einen unkommentierten Bezug zu Kolonialismus und Rassismus haben. Eins dieser Denkmäler ist Deutschlands größte Bismarck-Statue. Sie steht im Alten Elbpark in Hamburg. Monumentale 34 Meter ist sie hoch. Ist es tatsächlich noch zeitgemäß, damit den Begründer des deutschen Kolonialreichs unhinterfragt zu huldigen und dieses Denkmal dann auch noch mit knapp 9 Millionen Euro zu sanieren, wie es gerade geschieht? 2 Jahre Diskussion und Workshops mit Experten, wie man das Denkmal in einen neuen Kontext einbetten könnte, sind ins Land gegangen und heute nun hat die Stiftung Historische Museen Hamburg gemeinsam mit der Kulturbehörde Hamburgs einen Wettbewerb ausgerufen. Künstlerinnen und Architekten sind eingeladen, Ideen zu entwickeln, wie die Wahrnehmung des Denkmals gebrochen werden kann. Hamburgs Kultursenator Carsten Broster, der der Kulturbehörde vorsteht, ist jetzt am Telefon. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Warum hat es eigentlich so lange gedauert, bis man so ein Denkmal wie das im Alten Elbpark nicht mehr unkommentiert stehen lassen will? Es hätte ja vielleicht auch schon vor der Black Lives Matter-Bewegung Gelegenheit gegeben, dieses Denkmal irgendwie zu brechen.
Ja, hat es. Wie gesagt, es gab ja auch die künstlerische Beschäftigung, die damals auch, das ist jetzt sozusagen nicht ganz ein Jahrzehnt, aber schon durchaus fast her, die solche Brechungen nach sich gezogen hat. Aber solche Debatten haben irgendwann einen gesellschaftlichen Reifegrad erreicht. Und wir haben gerade mit der gesamten Diskussion um die Aufarbeitung des Kolonialismus und seiner Vergangenheit und der Nachwirkung der damaligen Verbrechen, mit der Debatte, die wir darüber gesellschaftlich führen, ja bestimmte Wellenbewegungen erlebt. Das fing ja mal in den 70er Jahren schon schon als akademische Debatte an. Es gab auch Ende der 60er Jahre schon in Hamburg vor der Universität Denkmalstürze. Da sind die Denkmäler von Kolonialherren, die damals vor den Eingängen der Universität standen, sozusagen umgestoßen worden und nicht wieder aufgestellt worden. Dann hat sich das aber so ein bisschen verlaufen, ist dann in die eine Weltgruppen, viel in die internationale Arbeit gegangen und ist dann so in den letzten 2 Jahrzehnten stark aus dem zivilgesellschaftlichen Kontext wiedergekommen. Und Hamburg hat sich 2014 dazu entschieden, mit einem Senatsbeschluss und einer Drucksache, dass wir ein postkoloniales Erinnerungskonzept erarbeiten wollen. Und das ist dann etwas, das machen Sie nicht, indem Sie Verwaltung beauftragen, jetzt mal sowas aufzuschreiben, sondern das setzt Partizipationsprozesse, Diskussionsprozesse auch ein, sich verhalten zu dieser Zeit voraus, weil es ja auch um eine Selbstaufklärung von Gesellschaft geht an dieser Stelle. Und das ist unsere Erfahrung in all diesen Prozessen, braucht dann manchmal Zeit und man ist gut beraten, sich diese Zeit auch zu nehmen. Wir haben viele Workshops gemacht, wir haben internationale Perspektiven reingeholt, haben auch gelernt, dass beispielsweise Vertreterinnen und Vertreter aus ehemals von Kolonialismus betroffenen Gesellschaften einen ganz anderen Blick darauf haben als Personen, die hier vor Ort als Aktivistinnen des postkolonialen Diskurses unterwegs sind. Und in diesem auch lernen über die Unterschiedlichkeit der Gemengelage, zu einer Position zu kommen, wo wir jetzt sagen können, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir auch qualifiziert beurteilen können, wenn wir Entwürfe bekommen, wie man mit diesem Monument weiter umgeht. Das braucht dann seine Zeit. Hätte das schneller gehen können? Hätte diese Gesellschaft sich schneller und mehr und intensiver mit ihrer kolonialen Vergangenheit auseinandersetzen müssen? Ja, sicher, auf jeden Fall. Hat sie nicht getan. Wir holen es jetzt nach.
Wenn das so lange dauert, ist das dann trotzdem ein Prozess, den Sie Ihren Kollegen in anderen Bundesländern empfehlen könnten?
Ja, ich glaube, der führt auch keinen Weg dran vorbei. Wir sehen ja an ganz vielen Stellen, dass viele Themen, die wir früher, und das ist ein Stück weit ja, was die Kolonialthemen angeht, auch der Fall, die früher in sozusagen die Außenbeziehungen unserer Gesellschaft verschoben worden sind. Also es gab ja noch vor wenigen Jahren auch in der Kulturpolitik so eine ganz klare Trennung zwischen auswärtiger Kulturpolitik und in Deutschland stattfindender Kulturpolitik. Und wir stellen immer mehr fest, diese Themen verschränken sich, weil die großen globalen Themen, auch die Themen der Ungerechtigkeit, die Themen eines sozusagen auch weltweit immer noch nicht im Einklang mit sich selbst befindlichen Systems des Wirtschaftens und Zusammenlebens, dass die sich auch in den kleinen Strukturen unserer vielfältigen Gesellschaft wiederfinden. Und insofern kann ich mir gar nicht vorstellen, wie wir denn anders damit umgehen sollten, als dass wir aus der Vielfalt unserer Gesellschaft heraus Position beziehen. Und wenn wir über eine Stadtgesellschaft wie Hamburg reden, in der jede zweite Schülerin, jeder zweite Schüler an unseren Schulen das hat, was man Migrationshintergrund so technisch nennt, dann guckt diese Gesellschaft doch anders auf solch ein Monument wie dem Bismarck, als das eine Gesellschaft tut, die zwar vielleicht in früheren Jahrzehnten genauso bunt gewesen ist, in der aber Ausschlussmechanismen noch funktioniert haben und bestimmte Leute rausgedrängt haben aus der gesellschaftlichen Debatte. Das geht nicht mehr. Gott sei Dank sind diese Mechanismen weg. Das macht aber die gesellschaftliche Debatte bunter, das macht die Positionen bunter und das fordert neue Verständigung darüber, wie wir denn miteinander mit unserem historischen Erbe umgehen wollen.
Ja, man kann die Debatte als bunt bezeichnen. Ich erinnere mich, dass der Historiker und Publizist Theo Sommer vor 2 Jahren diejenigen, die die Bismarck-Statue irgendwie anders kontextualisieren lassen wollten, als Schmalspurgeschichtler und Abrissterroristen bezeichnet hatte in der Zeit damals. Erleben Sie die Debatte heute immer noch so aufgeladen wie vor 2 Jahren?
Nicht mehr so aufgeladen. Ich glaube, es gibt immer noch diejenigen, die sagen, reißt den ab, legt den auf die Seite, schlagt ihm den Kopf auf, was für martialische Vorstellungen da alle da sind. Auf deren Seite bin ich nicht, weil ich schon finde, wir müssen diese Monumente an der Stelle schon erhalten, aber wir müssen uns zu ihnen verhalten. Und es gehört für mich zu einer aufgeklärten Gesellschaft dazu, dass sie sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzt und eine Position bezieht. Auf der anderen Seite ist aber die einfache Geschichte nach dem Muster, ja, der Bismarck war doch immer gegen die Kolonien. Das ist ja dann so das, was dann durch solche Kommentare hindurch scheint, die ist nicht zu halten, weil wir sehr genau wissen, dass er jetzt vielleicht nicht jemand gewesen ist, der ganz drängend vorne an erster Front stand und gesagt hat, Deutschland, das Deutsche Kaiserreich braucht zwingend Kolonien, der aber sehr wohl mit der Berliner Konferenz die Aufteilung des afrikanischen Kontinents unter den europäischen Kolonialmächten organisiert hat. Und aus Hamburger Perspektive muss man sagen, unter anderem deshalb, weil die Hamburger Kaufleute einen besseren Schutz für ihre Handelsbeziehungen in diese Gebiete haben wollten. Insofern gibt es da eine historische Verantwortung und die Person Bismarck ist mit ihr verknüpft. Und dann einfach so zu tun, als ob man das beiseite schieben könnte und dann die Welt in Ordnung wäre, Das hielte ich für mindestens ebenso geschichtsvergessen.
Carsten Broster, Kultursenator Hamburgs, seine Behörde und die Stiftung Historische Museen Hamburg haben heute einen Ideenwettbewerb ausgerufen, um das Bismarck-Denkmal im Alten Elbpark in einen neuen Kontext zu betten. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und wir bleiben in Hamburg und gehen ins Kunsthaus. Dort gibt es nämlich eine neue Ausstellung über Sand. Am Strand rieselt er ja gerne mal in sämtliche Taschen und Klamotten. Und er galt lange als Rohstoff, der ziemlich unspektakulär ist. Vielleicht auch, weil er unbegrenzt zur Verfügung steht. Könnte man meinen. Aber inzwischen stimmt das gar nicht mehr. Sand ist inzwischen knapp geworden. Für ziemlich viele Dinge unseres modernen Lebens braucht man ihn. Zum Beispiel für Straßen, Häuser oder unsere modernen Kommunikationsmittel. Und deshalb werden ganze Landstriche dafür abgetragen. Das gibt Stoff für eine sehr politische Ausstellung. Annette Schneider hat sie gesehen.
Lange Reihen abstrakter Bilder aus Sand schimmern in allen Farben. Von der Decke hängen bunte Stoffbahnen. In der Mitte des großen Raumes stapeln sich in einem Regal Schlagzeuge und Bogeninstrumente. Und über allem liegt ein großes Klagen. Weil der gewinnbringende Rohstoff Sand auf der Erde knapp wird, planen Unternehmer wie Elon Musk längst die Kolonisierung und Ausbeutung des Mars. Und so lässt der Musiker und Sänger Peter Thiesen, Mitglied der Hamburger Band Kante, den Planeten ein Klagelied anstimmen. In seiner Klanginstallation verwendet er dafür dessen ureigene Materialien, Trockeneis, Sand und Wasser, die in einer Metallschale ein Eigenleben führen.
Wenn man in diesen Wissenschaftsreportagen oder so, wenn man da einfach Mars mal durchstreichen würde und stattdessen immer Südafrika oder Namibia hören würde, könnte es einem manchmal so vorkommen, als wenn man jemand von 1890 hört, der gerade in Afrika unterwegs ist, ein Europäer.
Genau das interessiert den südafrikanischen Anti-Apartheidskämpfer, Aktivisten, Künstler und Musiker Gas Erasmus. Der 66-Jährige arbeitet seit Jahren mit Sand und zeigt, wenn man tief genug gräbt, enthüllt er den kolonialen Horror und die eigene vorkoloniale Geschichte. So reiht er auf 8 langen, bodennahen Tischen Sandbilder aneinander. Auf den ersten Blick wirken sie abstrakt, doch dann gewinnen sie Gestalt. Unleserliche Schriftzeichen etwa verweisen auf die Perfidie deutscher Kolonialherren, ihre sogenannten Kontrakte über Landraub und Vertreibung vor den Ureinwohnern zu verlesen, auf Deutsch. Reliefartige Formen erinnern an die Knochen Ermordeter, andere wirken wie Baumrinde. Erasmus ist direkter Nachfahre der Khoisan, der ersten Bewohner des südlichen Afrika, die von den Weißen als Buschmänner diffamiert wurden. Seine Arbeit kreist um das koloniale Trauma, wie er es nennt, um Rassismus als Staatsideologie und darum, dass eine Land- und Bodenreform noch immer aussteht. Für mich bezieht sich die Arbeit mit Sand ganz konkret auf den Boden, unser Land, jenseits von Sand als künstlerischer Metapher. Es gibt so viele soziale und politische Probleme in Südafrika, die direkt zusammenhängen mit Streitfragen um Land und Boden. Deshalb arbeite ich mit Sand. Wer Sand bisher für ein eher langweiliges Material hielt, kann im Kunsthaus entdecken, wie politisch er ist und auf welch unterschiedliche Weise er als kritische Metapher dient. Wie in den riesigen farbigen Stoffbahnen der Künstlerin und Musikerin Ruth May etwa. Seit sie mit den anderen KünstlerInnen für das antikoloniale Projekt House of Falling Bones gemeinsam durch Namibia reiste, überlegt sie, wie sich diese faszinierend schöne Landschaft zeigen ließe, in der die Deutschen ein Volk ermordeten. So zerlegte sie ihre Fotos der Wüste Namib in einzelne Pixel und fügte diese in hunderten transparenten Stoffpixeln in verführerischen Blau-, Gelb- und Brauntönen wieder zusammen. Der Betrachter muss sich mit all seinem Wissen nun ein eigenes Bild machen. Im Verlauf der Ausstellung wird es noch Sandgeschichten und Musik zu hören geben, mit einem von Gas Erasmus wiederentdeckten Bogeninstrument seiner Vorfahren, dessen Klangkörper heute schon mal aus einer Konservendose bestehen kann. In Erasmus' Band Koi Connection spielt es eine Hauptrolle beim Ringen um die eigene Geschichte, die eigene Kultur.
A lot of people look at these instruments Wenn Leute das Instrument erleben, stutzen sie. Sie merken, dass es kein Pop-Instrument ist, wie sie es aus dem Fernsehen kennen. Sie fragen dann, warum spielst du das? Genau darum geht es mir. Es löst Fragen nach seiner Bedeutung, nach seiner Herkunft aus. Und ich hoffe, dass die Leute dadurch intensiver über bestimmte historische Aspekte der südafrikanischen Geschichte nachdenken. Vier KünstlerInnen entwickelten dieses engagierte, ungewöhnliche Projekt. Die vierte, die Poetin und Stimmkünstlerin Nesindano Coen-Namise aus Namibia, wollte Geschichten über Sand erzählen. Obwohl sie dem Konsulat wieder und wieder alle notwendigen Unterlagen einreichte, erhielt sie bisher kein Visum. Dafür schmücken sich die Hamburger Kulturbehörde und das Institut für Auslandsbeziehungen mit dem kritischen Projekt. Dass dort jemand einfach mal zum Telefonhörer greifen und die Sache regeln würde, ist aber offenbar zu viel verlangt. So wichtig ist die konkrete Aufarbeitung der eigenen kolonialen Geschichte dann eben doch nicht.
Da trifft die Ausstellung dann auf die harte Visumsrealität. Von morgen an ist sie bis Anfang Oktober am Kunsthaus Hamburg zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der langjährige Vorstand der DEFA-Stiftung, Ralf Schenk, ist tot. Wie die Stiftung auf ihrer Homepage mitteilte, starb der Filmjournalist im Alter von 66 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit. Von 2012 bis 2020 leitete er die Institution und setzte sich unter anderem für die Digitalisierung von DEFA-Produktionen ein. Geboren wurde Ralf Schenk im thüringischen Arnstadt, wo er schon als Jugendlicher begann, Filmkritiken zu schreiben. Später studierte er Journalistik in Leipzig. Dort leitete er den Jugendfilmclub Kapitol und veröffentlichte in zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften Texte über Film und Kino, wobei er einen Schwerpunkt auf Produktionen aus Osteuropa und der DEFA legte. Gleich 5 Filmproduktionen deutscher Hochschulen haben in diesem Jahr Chancen auf einen Studenten-Oscar. Das teilte die Oscar-Akademie in Los Angeles mit. Unter anderem sind es in der Sparte Animation die Regisseure Jan Gardermann und Sebastian Gardo von der Filmuniversität Babelsberg. Sie sind mit einem Stop-Motion-Film vertreten. Markus Schuler.
Mit den Studenten-Oscars ehrt die Akademie seit 1972 Auslandsregisseure und junge Talente von Filmhochschulen. Für viele Filmemacher war ein Studenten-Oscar der Start ihrer Hollywood-Karriere, darunter John Lasseter, Spike Lee oder James-Bond-Regisseur Cary Fukunaga. Die Trophäen werden nach Mitteilung der Akademie voraussichtlich im Oktober verliehen.
Gegen die abberufene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger gibt es neue Vorwürfe. Das Online-Medium Business Insider berichtete heute unter Berufung auf Buchungsunterlagen, dass vermeintlich ausgeschiedene RBB-Mitarbeiter weiterhin ein Gehalt bezögen. Es wurden mehrere Fälle aufgelistet, darunter ein Fall an der Spitze der Werbetochter RBB Media. Der RBB verwies auf Anfrage des Mediums auf eine Vertraulichkeitsvereinbarung und machte keine weiteren Angaben. Heute Morgen hatte die Personalratsvorsitzende des RBB, Jauer, die Geschäftsleitung ihres Hauses aufgefordert, nach der Abberufung der Intendantin für einen geordneten Übergang zu sorgen. Es sei unklar, wie schnell der Rundfunkrat eine neue Intendanz finde.
Wir haben keine Spitze mehr, uns fehlt oben ein Intendant, eine Intendantin. Der bisherige Verwaltungsdirektor, Herr Brandstetter, ist quasi geschäftsführender Intendant. Und ich finde, es ist im Moment seine Aufgabe, diesen Übergang geordnet zu organisieren. Gestern hat unser Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus deutlich gesagt, wir sind hier alle im Moment auf Zeit. Und man muss jetzt gucken, wie man aus dieser Lage herauskommt.
Die Personalratsvorsitzende des Rundfunks Berlin-Brandenburg, Sabine Jauer. Angesichts des Attentats auf den Schriftsteller Salman Rushdie wird in der nächsten Ausgabe des Literarischen Quartetts über dessen Werk die satanischen Verse gesprochen. Das kündigte das ZDF an. Nach dem Anschlag auf Rushdie sei beklemmend deutlich, dass die 1989 ausgerufene Fatwa gegen den Schriftsteller noch immer in den Köpfen von Fanatikern spuke, hieß es in der Ankündigung zur Sendung. Rushdie war vergangene Woche in den USA angegriffen und schwer verletzt worden.
Das Folkwang-Museum in Essen feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Ein guter Zeitpunkt haben die Kuratoren gefunden, um auf die eigene Hausgeschichte zurückzublicken. Und die ist in den Anfangsjahren ganz eng mit dem Museumsgründer Karl Ernst Osthaus und mit dem späteren Museumsdirektor Ernst Gosebruch verknüpft. Die beiden haben nämlich die Bedeutung der Expressionisten erkannt und deren Werke angekauft und oft auch zum ersten Mal überhaupt ausgestellt. Es ist also kein Zufall, dass die neue Ausstellung sich mit den Expressionisten am Folkwang-Museum beschäftigt. Kuratiert hat sie Tobias Burg. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Heute können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen, dass die Expressionisten mal, ja, arme Schlucker waren, deren Werke erstmal niemand wollte oder auch kaum jemand verstanden hat, was das Revolutionäre daran ist. Können Sie vielleicht nochmal erzählen, wie das damals war mit dem Kunstgeschmack, beziehungsweise die Situation beschreiben, in der dann Karl Ernst Osthaus und Ernst Gosebruch angefangen hatten, die Arbeiten der Expressionisten zu sammeln?
Das mache ich sehr gerne und zum Beispiel anhand von Egon Schiele. Egon Schiele ist im Jahr 1910 20 Jahre alt. In genau diesem Jahr fährt Ernst Gosebruch vom Museum Folkwang, damals noch in Hagen, nach Wien und kauft zwei Aquarelle dieses jungen Künstlers, den er aber persönlich gar nicht trifft. Und klar, bezahlt es ja auch. Und das heißt, das Geld wird dann an Schiele übertragen durch einen Mittelsmann. Und dann wundert sich Schiele und fragt sich, wer ist denn dieser Osthaus da in Hagen und was ist das überhaupt für ein Museum, der da jetzt zwei Blätter von mir gekauft hat? Und dann beginnt ein Briefwechsel zwischen den beiden. Und Schiele entscheidet sich dann auch sehr schnell, Osthaus dazu zu animieren, noch weitere Werke zu erwerben. Er schickt also mit einem frühen Brief sofort ein kleines Konvolut von weiteren Aquarellen nach Hagen und bittet dann Osthaus auch relativ direkt darum, er möge davon so viele behalten, wie er will, aber er, Schiele, braucht für den Sommer, der jetzt bevorsteht, unbedingt 200 Kronen, sonst kommt er nicht über den Sommer. Also das zeigt sehr schön, dass Osthaus schon sehr früh mit Künstlern in Kontakt trat, die eben damals noch überhaupt nicht bekannt waren, die jetzt im Falle von Schiele auch wirklich in dem Moment noch richtig arme Schlucker waren und gucken mussten, wie sie ihren Lebensunterhalt fristen. Und heute kann man sich das überhaupt nicht mehr vorstellen, wenn man sich klar macht, was für Preise Egon Schiele heute im Kunstmarkt erzielt. Mhm. Und trotzdem war aber Karl-Heinz Osthaus eben einer der Ersten, der ihn gesammelt hat. Er hat auch dann Schiele eine Ausstellung ermöglicht, 1912, zwei Jahre später, in seinem Museum Folkwang. Das war die erste Ausstellung dieses jungen österreichischen Künstlers überhaupt in einem Museum. Also da sieht man das sehr gut, dass Osthaus schon ganz früh auf Personen, auf Künstler, Künstlerinnen aufmerksam wurde, die dann später, viel später zum Teil, große Berühmtheit erlangt haben.
Der hatte da also so einen richtigen Riecher dafür.
Ganz offensichtlich hatte er da einen Riecher. Das gilt in ähnlicher Weise auch für Ernst Gosebruch, den Direktor damals noch des Kunstmuseums der Stadt Essen, der dann, als das Museum Folkwang 1922 von Hagen nach Essen übersiedelte, dann auch der Direktor des Museums Folkwang in Essen wurde. Er hat beispielsweise auch schon recht früh Emil Nolde ausgestellt und schreibt dann in einem Brief, das sind für Essen neue, gänzlich ungewohnte Wege, die dieser Künstler geht, aber er geht sie mit einer Freude und einer Kraft, sodass wir das den Kunstsammlern hier präsentieren wollen. Also auch er hat sich interessiert für die zeitgenössische Kunst und war dann auch bereit, etwas zu präsentieren, wovon er überzeugt war, auch auf die Gefahr hin, dass es dann diskutiert wurde und es vielleicht dann auch Streit gab, ob das überhaupt etwas ist, was man zeigen sollte.
Das waren dann also die glorreichen Gründerjahre des Folkwang-Museums und dann kam ja die Zeit der Nazi-Herrschaft und da war es so, dass die Nazis die Expressionisten als entartet diffamiert haben und auch dem Museum mehr als 1400 Werke entzogen haben. Wie hat man denn dann nach dem Zweiten Weltkrieg weitergemacht?
Schon in den späten 40er Jahren hat man versucht, die Sammlung wieder aufzubauen. Ein ganz früher Ankauf fand schon 1949 statt, ein wunderbares Gemälde von Kirchner, eine Familie, die am Kaffeetisch sitzt, ein Gemälde aus seinen 20er Jahren, aus dieser ganz flächig, starkfarbigen Zeit von ihm. Das ist schon 1949 erworben worden. Man hat aber ebenso auch in den späten 40er Jahren bereits begonnen, die Werke, die man in der Nazizeit nicht präsentieren durfte, in Ausstellungen zu zeigen. Die erste Ausstellung überhaupt nach dem Krieg für das Folkwang war eine Ausstellung zu Werken der Brücke-Künstler. Die wurde in einem Ausweichquartier gezeigt, denn das eigentliche Museumsgebäude war stark beschädigt und wurde dann auch abgebrochen nach dem Krieg. Als dann ein Neubau errichtet wurde, der wurde 1958 eingeweiht, dann hat man zur Einweihung dieses Neubaus eine Ausstellung organisiert, die eine ganz große Retrospektive zur Künstlergemeinschaft Brücke war und wollte damit eben dieser Kunst, die schon sehr früh am Museum Feuerquang zu sehen war, sowohl in Hagen als auch in Essen, jetzt wieder ein Podium geben und ihr wieder den Stellenwert einräumen, den man ihr eigentlich beimaß. Und jetzt, wo es politisch eben möglich war, hat man dann diese Ausstellung realisiert.
Und wie kam es jetzt eigentlich, dass Sie sich nochmal mit den Expressionisten zu dieser Jubiläumsausstellung beschäftigen wollten? Also klar, Sie haben natürlich da einen reichen Schatz am Haus und ich vermute auch, der Publikumserfolg ist dann schon immer gleich eingepreist. Gab es noch irgendwas Inhaltliches, warum Sie gesagt haben, also das möchten wir gerne fürs Jubiläum nochmal so als Überblicksausstellung würdigen?
Wir wollten eine Ausstellung realisieren, die die Historie des Hauses in den Blick nimmt und gleichzeitig auch im Falle des Expressionismus auch die Historie und auch die Wirkungsgeschichte einer ganz bedeutenden Kunstrichtung, nämlich eben des Expressionismus. Es gibt ja verschiedene Erzählstränge, die man mit dem Museum Feuerquang verbinden kann, aber ein ganz wichtiger Strang, und das betrifft eben die frühe Zeit in Hagen, aber dann auch die Zeit in Essen, ist dieser Bezug zum Expressionismus. Und das ist etwas, was besonders reichhaltig ist. Da kann man wirklich wunderbare Geschichten erzählen. Es gab eine Paula Modersohn-Becker Retrospektive, die durch Deutschland tourte im Jahr 1913. Die wurde nicht vom Museum Feuerquang organisiert, die hatte aber ihre erste Station im Museum Feuerquang. Es gab eine frühe Ausstellung von Oskar Kokoschka noch im Museum Feuerquang in Hagen im Jahr 1910. Das sind alles Episoden, die für die Geschichte des Hauses ganz wichtig sind und nach wie vor sind, denn der Expressionismus ist ja ein ganz großes Standbein in unserer vielfältigen Sammlung. Und deswegen fanden wir, dass man gerade in einem zu einem Jubiläum, also 100 Jahre Museum Feuerquang in Essen, dass man dann tiefer in diese Geschichte hineinschauen kann. Und das ist auch deshalb insofern sinnvoll, als die Besucherinnen und Besucher vielleicht das ein oder andere Werk jetzt auch in unserer Ausstellung aus unserer ständigen Sammlungspräsentation wiedererkennen. Aber der Neuigkeitswert ist jetzt die Geschichte rund um dieses Werk. Also wann kam das eigentlich zum ersten Mal in die Sammlung? Was passierte mit den Beschlagnahmungen? Sind es Werke, die zurückgekauft wurden? Sind es Schenkungen, die später ans Haus kamen, wo private Sammelleidenschaft dann in eine öffentliche Sammlung mündet? Was ist die Geschichte, die hinter diesen Bildern steht? Und das wollten wir eben erzählen in einer Sonderausstellung, die gleichzeitig damit auch einen ganz wichtigen Aspekt der Geschichte unseres Hauses vermittelt.
Und diese Sonderausstellung heißt Expressionisten am Feuerquang, entdeckt, verfemt, gefeiert. Und ab morgen ist sie bis zum 8. Januar geöffnet. Ich sage danke an Tobias Burg, Kurator am Feuerquang Museum in Essen. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Und jetzt kommen wir zur Zeitschrift Tanz und ihrer Umfrage, die sie jeden Sommer unter ihren Kritikerinnen und Kritikern durchführt. Da geht es darum, was die bemerkenswertesten Inszenierungen waren der zurückliegenden Saison und die herausragendsten Künstler. Falk Schreiber, Redakteur bei Tanz, kann es uns sagen. Er hat die Umfrage ausgewertet. Guten Abend.
Guten Abend.
Diesmal ist allerdings alles irgendwie ein bisschen anders. Es gibt nicht die eine Gewinnerinszenierung und auch nicht den einen Gewinnertänzer oder die eine Gewinnertänzerin. Warum ist das so?
Ja, das ist so, weil die Umfrage unter den KollegInnen das so nicht ergab. Wir machen es in der Regel so, dass jemand eine Chance hat zu gewinnen, wenn er mindestens 3 Voten bekommt. Und es gab schlicht keine Arbeit, die mehr als 2 Voten bekam, keine Kompanie, die mehr als 2 Voten bekam. Keine Tänzerin, keinen Tänzer mit mehr als 2. Und deswegen haben wir gesagt, wir werten das ein bisschen anders aus dieses Jahr.
War jetzt einfach die Meinung der Kritiker diverser oder gab es da noch einen anderen Grund für, warum es diesmal nicht so ein klares Bild gab?
Das ist schwierig. Man könnte jetzt natürlich positiv sagen, es ist diverser. All diese KritikerInnen sind eigene Köpfe, die ihre ganz eigenen ästhetischen Maßstäbe haben. Das wäre ein positives Ergebnis. Das negative Ergebnis wäre allerdings, die haben unter Umständen gar nicht so viel gesehen, dass der Vergleich da war. Wenn man sagt, dass die Medien ihre Reiseetats massiv runterkürzen, dann wage ich zu behaupten, dass der zweite Grund wahrscheinlich der vorliegende ist.
Sie haben sich jetzt beholfen, indem Sie 4 Glanzlichter der Saison 2021-22 gekürt haben. Ich sag mal kurz, wer das ist. Das ist das Ensemble Gautier Danse aus Stuttgart, das Ballett Zürich, das Wiener Staatsballett und das Nederlands Dance Theater. Was ist denn das Besondere an diesen Ensembles?
Nun ja, da kommen wir wieder zurück zu unserer KritikerInnenliste. Die wurden jeweils genannt, allerdings nicht alle in derselben Kategorie. Wir haben ja unterschiedliche Kategorien. Wir haben die Kompanie des Jahres, wir haben die Tänzerin, den Tänzer des Jahres, wir haben die Inszenierung des Jahres. Und nachdem wir die Liste der KritikerInnen zurückbekamen, haben wir festgestellt, es gibt ganz wenige Sachen, auf die sich alle einigen konnten. Aber diese genannten Kompanien wurden verhältnismäßig häufig genannt. Es sind tatsächlich Kompanien, die traditionell schon immer weit vorne mit dabei sind. Es sind Kompanien an Häusern, also insbesondere Wien und Zürich, die finanziell verhältnismäßig gut ausgestattet sind. Das sind Orte, an die noch gereist wird. Gautier Danse ist da vielleicht ein bisschen die Ausnahme, die es aber meiner Meinung nach auch wunderbar verdient hat und die auch da ein bisschen zeigt, dass man auch unter den momentanen Bedingungen eine ziemlich reiche Auswahl treffen kann.
Jetzt interessieren mich noch die Trends. Sie haben gesagt, Sie gucken sich auch die Trends an, die in der zurückliegenden Saison sichtbar geworden sind. Wir sind ja immer interessiert an neuen Entwicklungen hier im Fazit. Was sind also die Trends im Tanzbereich?
Tatsächlich diese drei Häuser und das Nederlands Dance Theater nehmen wir da dann als viertes noch mit dazu, stehen für ganz unterschiedliche Ästhetiken. Also es findet eine Spreizung der Ästhetik statt. Ich denke, das ist ein Trend, der sich auf jeden Fall fortsetzt. Es gibt noch etwas Weiteres. Das Nederlands Dance Theater ist bei unserer Glanzlichterreihe ein bisschen außen vor, weil das vor allem auf einen Trend aufgesprungen ist und das ist Tanz im Internet. Das Nederlands Dance Theater hat das Beste aus der Corona-Zeit gemacht, ein sehr klug kuratierten Streaming-Programm entwickelt, mit dem auch Geld generiert wird. Das kostet Geld, wenn man sich das anguckt. Also die geben ihre Produktionen nicht frei in die Massen raus, aber es sind keine großen Beträge. Es sind 15 Euro, für die man sich einen Stream gucken kann und damit quasi eine Alleinstellung im Tanzbereich eingenommen.
Und dafür braucht man dann auch gar keinen Reiseetat.
Das stimmt nun allerdings auch, ja.
Falk Schreiber von der Zeitschrift Tanz über die Ergebnisse der jährlichen Kritikerumfrage, veröffentlicht im Tanzjahrbuch. Dankeschön.
Wiederhören. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Warum streitet man in Familien so viel, lautet die Kinderfrage in der Tageszeitung Taz, gestellt von Terje, 7 Jahre alt. Vielleicht hast du schon mal von dem Sprichwort gehört, was sich liebt, das neckt sich. Das bedeutet, einen Menschen, mit dem man sich streitet, nimmt man sehr, sehr, sehr ernst. Und das wiederum bedeutet, dass er einem sehr, sehr, sehr wichtig ist und man ihn sehr, sehr, sehr mag, antwortet Doris Akrab. Streit ist eigentlich nur dann doof, wenn die Leute, die sich streiten, einander gar nicht mehr zuhören, sondern nur noch brüllen und dem anderen fiese Worte sagen. Und am allerdoofsten ist der Streit dann, wenn er in Hass und Gewalt umschlägt. Mehr als 3 Jahrzehnte nach dem Mordaufruf der iranischen Führung hat ein Attentäter Salman Rushdie fast getötet. Das ist ein Fanal heutiger Kulturkriege, heißt es im Spiegel, der Salman Rushdie aus einem Interview vor 7 Jahren zitiert. Wenn Sie heute einem jungen Menschen die Geschichte der Todesdrohung gegen mich erzählen, klingt das für ihn wohl wie ein Märchen aus längst vergangener Zeit. Manchmal aber werden vermeintliche Märchen auf widerwärtig brutalste Weise wahr. Auch wenn die damalige iranische Regierung Ende der 90er Jahre erklärt hatte, die Fatwa Khomeinis werde nicht umgesetzt, blieb sie doch im Bewusstsein vieler Menschen präsent. Lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die aus New York über den 24-jährigen Attentäter Hadi Mata berichtet, in Kalifornien geboren und Sohn libanesischer Einwanderer. Ein großartiger Mensch sei der iranische Ayatollah Khomeini gewesen, vor dem er großen Respekt habe. Das hat Hadi Mata in einem Interview gesagt, das er aus dem Untersuchungsgefängnis herausgab. schreibt Frauke Steffens, und wir können kaum glauben, was wir da lesen. Sein Mandant erhalte hunderte Anrufe von Medienvertretern, erklärte jedenfalls Matters Pflichtverteidiger. Der Richter ergriff jedoch keine restriktiven Maßnahmen. Er ermahnte vielmehr die Verfahrensbeteiligten, keine Interviews mehr zu geben. Andere Länder, andere Unsitten. Das jedenfalls dürfte bei einem Untersuchungshäftling in Deutschland, dem ein solches Verbrechen vorgeworfen wird, undenkbar sein. Obwohl es sicherlich auch bei uns Medienvertreter geben würde, die gierig auf ein Interview mit ihm wären. Anders als in Iran hat das Attentat auf den Schriftsteller Salman Rushdie in weiten Teilen der arabischen Welt so gut wie keine Reaktionen ausgelöst, schreibt Lena Bob in der Frankfurter Allgemeinen und erinnert daran, dass es schon 1989 Distanz zum Mordaufruf aus Teheran gab. Die führende Institution des sunnitischen Islams, die Al-Azhar-Universität in Kairo, hatte die Fatwa seinerzeit kritisiert, weil sie den Islam als brutale und blutrünstige Religion präsentiere. Traurig geht es nun leider weiter. Von uns gegangen ist ein schillernder Star, wie der Berliner Tagesspiegel Eva Maria Hagen würdigt, die im Alter von 87 Jahren verstorben ist. Hagen, die 1934 in einem heute polnischen Örtchen geboren wurde, hatte eine Lehre zur Maschinenschlosserin absolviert, bevor sie ein Schauspielstudium in Ost-Berlin begann. Bertolt Brecht holte sie 1953 für das Dorfdrama Katzgraben ans Berliner Ensemble. Erinnert Christian Schröder an die Anfänge eines künstlerischen Lebens, das dann bekanntlich seine Fortsetzung in der Bundesrepublik fand. Im Unterschied zu ihrer exaltierten Tochter Nina, schreibt Claudius Seidel in der Frankfurter Allgemeinen, hatte sie meistens eine kühlere, sachlichere, aber nicht weniger eindrucksvolle Präsenz.
Klaus Pukatzki mit der Kulturpresseschau. Und wenn Sie die eindrucksvolle Eva Maria Hagen noch einmal hören wollen, unsere Sendung Im Gespräch, in der sie zu Gast war, finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de. Hier geht's jetzt weiter mit der langen Nacht über die neuen Seidenstraßen. Mein Name ist Elena Gorges. Kommen Sie gut durch die Nacht.